Mein Thema heute heißt entsprechend der Jahreszeit, entsprechend der Tatsache, dass wir den dritten Adventssonntag haben. Ich habe es mal so formuliert: Treffpunkt Wolken, Jesus kommt wieder. Treffpunkt Wolken. Gut, auch wenn es ein wolkenloser Himmel sein sollte, wenn Jesus wiederkommt, gilt das trotzdem, oder man kann sagen Treffpunkt Luft, Treffpunkt Atmosphäre. Warum das so ist, werden wir gleich sehen. Die Bibelkenner wissen es schon. Bibelkenner sind immer im Vorteil, muss ich sagen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Aber wir wollen uns das heute auch nochmal näher ansehen. Manche Übersetzungen sprechen von Wolken, in die wir entrückt werden, andere von der Luft, in die wir entrückt werden, Jesus entgegen. Und damit haben wir auch schon das Thema, die von der Bibel klar vorausgesagte Wiederkunft von Jesus, die er uns auch selber versprochen hat, dass er kommen wird, um die Seinen, die zu ihm gehören, abzuholen. Diese Tatsache ist das größte Ereignis für uns als Kinder Gottes oder das nächstgroße Ereignis für uns als Kinder Gottes. Und je länger, je mehr müssen und sollen wir uns darüber Gedanken machen. Und gerade in der Adventszeit, die Advents- oder Advent wissen wir inzwischen, wahrscheinlich haben es auch andere Sprecher hier gesagt, bedeutet Ankunft, hat etwas mit Erwartung zu tun, mit Anspannung, mit Ausrichtung, mit Orientierung, mit Fokussierung. Aber Ankunft, und weil wir auf Jesus, unseren Herrn, warten und warten dürfen, warten sollen, darum sollte uns auch dieses Thema immer mehr nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern auch im Alltag beschäftigen. Und diese Predigt soll mit einen Anlass dazu geben. Und Vater, so danken wir dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, ewiges Wort. Jesus, wir preisen dich, wir erheben dich, wir beten dich an und wir freuen uns an dir als dem, der für uns gestorben ist und der auch wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Und Herr, wenn du uns das in deinem Wort so vielfältig und deutlich zeigst, so bete ich, dass du uns heute diese Wahrheit und dein Wort überhaupt neu lebendig machst, das in unser Herzen pflanzt durch deinen Geist, und wir wollen unser Herzen öffnen, dass du dein Werk an uns tun kannst. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, und darum bist du das Wichtigste, was es für uns gibt. So freuen wir uns, dass du uns heute etwas zu sagen hast und dass du wirklich Worte des Lebens hast. Segne mich zum Reden, segne uns alle zum Empfangen dessen, was du uns geben wirst. Amen. Ich möchte uns einen bekannten Text lesen, aber gerade weil ich vorhin sagte, dass Jesus das selber vorausgesagt hat, dass er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu nehmen, möchte ich den Text lesen, der aus meiner Sicht am eindrücklichsten ist, wenn es gerade die Worte von Jesus sind, im Blick auf seine Wiederkunft, auf die Entrückung, und zwar Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung, aber dann werden wir uns auch noch mit einem anderen Text beschäftigen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Soweit Gottes Wort. damit auch ihr seid, wo ich bin. Aber wie wir es lesen, Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Und das, worüber ich heute in besonderer Weise sprechen möchte und in unsere Mitte stellen möchte, ist diesen Augenblick, die Entrückung, von der die Bibel so klar und deutlich spricht, dass sie stattfinden wird und auch wie sie stattfinden wird und auch wann sie stattfinden wird und einiges mehr. Und ich stelle doch immer wieder fest, dass in unseren Kreisen, gerade in unseren freikirchlichen Kreisen, sehr wenig darüber gepredigt wird, auch in unseren privaten Gesprächen wenig darüber gesprochen wird. Und ich frage mich immer wieder, und ich möchte diese Frage in den Raum stellen, warum ist das so? Eigentlich eine beunruhigende Frage. Warum ist das so, dass dieses Thema uns, sagen wir mal, so fremd ist? Warum sprechen wir so wenig darüber, wenn es doch unsere Hoffnung sein sollte? Ich stelle auch fest, dass auch gerade in der westlichen Welt das Thema kaum angeschnitten wird. In Osteuropa war es zumindest zu meiner Zeit so, dass man öfter darüber sprach. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber hängt es wohl daran, dass wir uns das nicht richtig vorstellen können mit unserem Verstand, dass das wirklich mit Glauben verbunden sein muss, sich das überhaupt auszumalen? Oder sind wir inzwischen müde geworden in der Meinung, naja, vor 2000 Jahren hieß das auch schon, dass Jesus wiederkommen wird. Paulus sagt es ja, und wer weiß, ob es nicht nochmal 2000 Jahre dauert. Wer weiß das schon, wann Jesus wiederkommt? Und das verleitet einen zur Müdigkeit, zur Trägheit und dazu, diesen Gedanken mal beiseite zu schieben, so nach dem Motto, es gibt vielleicht Wichtigeres. Nein, es gibt nichts Wichtigeres. Sind wir vielleicht auch zu irdisch orientiert? Sind wir vielleicht zu beschäftigt mit unseren Alltagsgedanken und Sorgen auch, gerade in einer Zeit wie dieser, wo Menschen immer mehr gefangen genommen werden von der Pandemie, von den ganzen Umständen, von den vielen Informationen, die sie bekommen und so weiter. Und ja, ich weiß, es ist ein Kampf, mit dem auch wir als Christen zu tun haben, und es wird nicht leichter, das bin ich mir ziemlich sicher. Aber für uns wird es leichter, wenn Jesus wiederkommt und wir zu ihm in seine Herrlichkeit gehen. Und darum sagt er uns selber und die Bibel, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Interessant, dass die Bibel auch davon ausgeht, dass wir diesen Tag, dass wir als Christen diesen Tag herannahen sehen. In Hebräer 10, Vers 25 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen, sondern einander ermutigen sollen oder vielleicht auch ermahnen sollen, uns umeinander kümmern sollen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also geht der Schreiber dieses Briefes davon aus, dass wir als Christen Beobachter sind und merken, der Tag naht. Er kommt immer näher. Sehnst du dich nach diesem Tag? Bereitest du dich auf diesen Tag vor? Bist du auf diesen Tag gefasst? Paulus spricht uns an als Menschen, die die Zeit verstehen. In Römer 13, Vers 11. Und zwar sagt er, wir verstehen die Zeit, dass es Zeit ist, aufzuwachen vom Schlaf. Denn der Tag ist nahe. Klar, das sagt er damals vor 2000 Jahren, aber das spornt mich ja umso mehr an, wenn ich erkenne, wie Paulus schon damals darauf vorbereitet war. Und wir werden gleich in dem Text, den ich lesen werde, das umso deutlicher sehen. Und in 1. Thessalonicher 4, wir finden es gleich in dem Text, heißt es, tröstet nun einander mit diesen Worten. Anders gesagt, wenn ihr auf diesen Tag fokussiert seid, wenn ihr auf die Wiederkunft eures Herrn wartet, dann macht es Sinn, dass ihr euch einander immer wieder darauf hinweist, je länger, je mehr, dass ihr darüber sprecht. Und darum ist es erschreckend, dass wir das nicht tun. Darum ist es fast Sünde, dass wir das nicht tun. Darum ist es ein schlechtes Zeichen, wenn wir das nicht tun. Tröstet einander mit diesen Worten. Und wir feiern ja Advent im Vorfeld von Weihnachten, weil genauso wie damals die Geburt von Jesus in Bethlehem von vielen Propheten vorausgesagt wurde, sehr genau vorausgesagt wurde und dann auch genauso eingetroffen ist, so wird es auch mit der Wiederkunft von Jesus sein. Die Propheten haben es vorausgesagt, er hat es vorausgesagt, das ganze Neue Testament, das heißt, es sind mehr als 300 Stellen im Neuen Testament, die über die Wiederkunft von Jesus sprechen, in irgendeiner Weise, vom Tag des Herrn oder von der zweiten Wiederkunft oder von dem, was kommen wird. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte und Gedanken, die da weitergegeben werden, aber das Neue Testament spricht mehr darüber als über manch anderes scheinbar wichtiges Thema. Nicht nur scheinbar wichtig, sondern bestimmt auch wichtig. Aber es ist schon interessant. Und so wird sich die Wiederkunft von Jesus erfüllen. So wie sich das erfüllt hat, was wir in zwei Wochen feiern werden. Nämlich, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Und darum möchte ich uns einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen, den wohl, sage ich wieder, die Bibelkenner bestimmt schon kennen, aber er ist für uns alle umso wichtiger, der die Entrückung der Gemeinde zum Herrn in die Luft sehr deutlich beschreibt. Und darum auch dieser Titel, Treffpunkt Wolken, Jesus kommt wieder. Es gibt eigentlich drei Texte im Neuen Testament, die davon sprechen und ich möchte sie empfehlen, sie zu Hause zu lesen. Der andere Text ist im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, die Verse 51 bis 54, wo fast mit dem gleichen Wortlaut dieses Ereignis, dieser Augenblick, es wird ein Augenblick sein, beschrieben wird. Also auch von Paulus, 1. Korinther 15, 51 bis 54. Und dann, was Jesus in Matthäus 24 schreibt, ab Vers 36, bezieht sich auch auf diesen Augenblick, auf diesen Tag. Und zwar, wo es heißt, es werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. Es werden zwei bei der Mühle mahlen, der eine wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. Spricht ausdrücklich von der Entrückung. Und auch mit diesem Text sollten wir uns beschäftigen, Matthäus 24, ab Vers 36. In diesem ganzen Kapitel wird über die Zukunft gesprochen, aber bis zu Vers 36 oder bis zu Vers 35 ist ausdrücklich von der großen Trübsalzeit die Rede und wird ausdrücklich das Volk Israel angesprochen. In der großen Trübsalzeit geht dort sehr deutlich hervor, wenn wir den Text lesen, darum die Phase oder die Zeit der Entrückung oder das Ereignis der Entrückung beginnt dann ab Vers 36. Aber ich möchte uns diesen Text aus 1. Thessalonicher 4 vorlesen. Und zwar im Vorfeld kurz nur einige Hinweise. Der 1. Thessalonicher Brief oder die Thessalonicher Briefe sind die ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und interessant ist, dass gerade im 1. Thessalonicher Brief der Gedanke der Wiederkunft von Jesus, der Entrückung, der Hauptgedanke ist. Auch das Wort Wiederkunft ist das Stichwort dieses Briefes. Man kann feststellen, dass in jedem Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes etwas über die Wiederkunft von Jesus geschrieben steht und in den ersten zwei Kapiteln des zweiten Briefes auch. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 1 in diesem ersten Brief, dass wir seinen Sohn vom Himmel erwarten, nur unter anderem, was hier geschrieben steht in diesem Kapitel. Und Tatsache ist, dass als Paulus die Gemeinde in Thessalonich besucht hatte, haben sie offensichtlich über die Wiederkunft von Jesus auch miteinander gesprochen. Und nachdem Paulus weg war, war eine Diskussion in der Gemeinde entstanden. Ich will nicht sagen ein Streit, aber die Leute haben sich Sorgen und Gedanken gemacht darüber, was wohl mit denen passiert ist oder passieren wird, die schon gestorben sind, aber Christen waren. Wenn Paulus so klar von der Entrückung spricht und von der Wiederkunft von Jesus, naja gut, okay, das gilt für uns, aber was ist mit denen, die gestorben sind? Und da war ein ganzes Hin und Her und ein ganzes Fragen und Diskutieren, und darum hat sich Paulus dann veranlasst gefühlt, diesen Brief, diesen ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde zu schreiben, um die Gemeinde darüber aufzuklären, um sie zu ermutigen, darum dann auch diese Worte tröstet miteinander mit diesen Worten, dann merken wir, dass da wirklich Sorge war und sie Not hatten mit diesem Gedanken. Das nur zur Einleitung, damit wir vielleicht auch den Text jetzt besser verstehen. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 möchte ich vorlesen nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Soweit dieser Text, soweit Gottes Wort. Wir sehen also zum einen, dass Paulus selber auf diesen Tag gewartet hat, dass er damit gerechnet hat, dass er das erleben wird. Damals vor 2000 Jahren. Er schreibt: Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zusammen mit den Entschlafenen entrückt werden. Wenn Paulus schon damals auf die Wiederkunft von Jesus gewartet hat, wer sind wir, dass wir sagen, ach, das wird noch lange dauern? Das wäre ein großer Trugschluss, das wäre fast gefährlich, wenn wir uns eben nicht darauf vorbereiten, gerade weil auch Jesus selbst und das Neue Testament uns vielfältig sagt, dass wir uns auf diesen Tag einstellen sollen. Darum merken wir gerade aus diesem Text und eben, ich sage es noch einmal, auch aus den anderen beiden Texten geht, und das ist mein erster Punkt, deutlich hervor, was bei der Entrückung geschieht. Wie geschieht die Entrückung? Was passiert dann? Wie läuft das eigentlich ganz konkret ab? Und wir merken, dass uns Paulus ganz deutlich Aufschluss darüber gibt. Also wir können das mal ganz so aus unserer heutigen Situation sagen, mal abgesehen von diesem Text, dass es einen Augenblick in der Zukunft geben wird, in der nahen oder ferneren, keine Ahnung, einen Augenblick geben wird, wo plötzlich weltweit die Christen verschwinden. In einem Augenblick sind sie nicht mehr da. Und so werden Leute in ihrer unmittelbaren Umgebung plötzlich merken: Mensch, der war doch jetzt da, wo ist der? Oder in Familien oder in Gemeinden, vielleicht kommt Jesus auch gerade, während wir hier im Gottesdienst sitzen oder ihr, oder während Gottesdienste stattfinden an einem Sonntagvormittag, kann es durchaus sein. Und dann werden plötzlich die übrig bleiben, und es werden solche sein, werden feststellen, dass ein Teil von ihnen weg ist. Ich will nicht sagen 50%, ich will nicht sagen 30%, ich will nicht sagen alle. Gut, wenn alle weg sind, dann ist niemand mehr, der schauen soll, dass die Leute verschwunden sind. Aber es wird eine Auslese geben. Es wird Unfälle geben. Es wird ganz Unterschiedliches, Besonderes geben. Es wird in Nachrichten kommen, weltweit das gleiche Phänomen. Paulus beschreibt es hier, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, und zwar in die Wolken zur Begegnung mit uns in der Luft. So beschreibt es Paulus hier, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Wie schön! Er schickt nicht einen Engel, er hätte ja genug Engel, denen er sagen könnte, hey, geh dir und hol mal meine Leute von der Erde ab. Nein, ein Bräutigam holt seine Braut gewöhnlich selber ab. Heutzutage oder hier in unserem Land ist das eher nicht so, bei uns in Rumänien war das so. Bei uns sind das in einigen Monaten 40 Jahre her, seitdem ich meine Braut von zu Hause abgeholt habe, und sie war bereit, sie hat auf mich gewartet, da sitzt sie, mit ihr bin ich jetzt inzwischen fast 40 Jahre verheiratet, nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Wie schön, wie großartig, schon allein dieser Gedanke ermutigt uns. Oder sollte uns ermutigen. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Er lässt es sich von niemandem nehmen. Er traut es sonst niemandem zu. Er gönnt es sonst niemandem. Er, der auf seine Gemeinde auf über tausende Jahre nun gewartet hat und sie gebaut hat mit viel Geduld und Weisheit und Investition, erst recht, dass er für sie gestorben ist, dieser Jesus wird selbst vom Himmel herabkommen. Und dann heißt es, er kommt vom Himmel herab. Er kommt aus einer anderen Welt. Er kommt aus Gottes Welt, wo keine Not, kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen sind, kein Tod, wo alles vollkommen und perfekt ist. Und er möchte dich und mich dort haben, wo er ist, in dieser Welt, in diesem Himmel. Er führt uns zu unserem gemeinsamen Vater in dem Himmel, in den Himmel. Er stellt uns dem Vater vor, er stellt uns den Engeln vor. Er wird einfach begeistert sein. Also ich denke, wir sehen das immer nur aus unserem Standpunkt, dass wir meinen, ja, wir wollen uns darauf vorbereiten und sollen es und wir dürfen uns darauf freuen und so. Aber ich bin genauso überzeugt, dass Jesus sich noch mehr darauf freut. Wenn ich schon nur Johannes 17 lese, das hohe priesterliche Gebet, wo er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und auch aus anderen Stellen kann man entnehmen, wie Jesus sich darüber freut. Ja, er kommt vom Himmel herab. Und dann heißt es, wir werden zugleich mit den bereits gestorbenen Jesusgläubigen unserem Herrn in die Wolken entgegengerückt werden. Wie gesagt, wir werden von dieser Welt in einem Augenblick, ich denke, man kann es noch nicht einmal nachgucken, wir werden in einem Augenblick verschwinden. Klar, steht nirgendwo mit was seiner Geschwindigkeit, aber wir werden Jesus in der Luft, in den Wolken begegnen, zusammen mit denen, die in Christus gestorben sind. Hier heißt es in Vers 14 sehr klar, damit ja kein Missverständnis entsteht, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist die absolute Bedingung, das ist die Grundbedingung dafür, dass wir zu seiner Braut gehören, dass wir dann als seine Braut ihm entgegengerückt werden. Zur Begegnung mit ihm. Was für ein Augenblick wird das sein, wenn wir zum allerersten Mal Jesus von Angesicht sehen? Ich kann mir zwar vorstellen, dass Jesus sagt, hey, wir haben es jetzt eilig, Wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Im Himmel nehmen wir uns dann Zeit, setzen wir uns zu einem Kaffee zusammen, können dann miteinander reden, uns noch näher kennenlernen. Ich erkläre euch mal, wie alles hier im Himmel funktioniert und so weiter. Zeit haben wir genug, die ganze Ewigkeit. Er wird uns unser Haus vorstellen. Ja, er hat gesagt, er ist gegangen, um seine Wohnung vorzubereiten. Er wird uns die Diener vorstellen. Er wird uns zeigen, wie die Yacht funktioniert, die wir da am schönen See haben werden. Jetzt spinne ich schon wieder, aber wird uns eben die Engel vorstellen, die für uns speziell zuständig sind. Wir sind die Söhne und Töchter Gottes, wir sind Jesus gleich, wir werden Jesus gleich sein, wir werden den gleichen Stand haben wie Jesus, unvorstellbar. Wir werden bei ihm im Himmel sein und ab dem Moment werden wir nie mehr von Jesus getrennt sein. Nie mehr. Wir werden dann nach der siebenjährigen Trübsalzeit, wo es hier auf der Erde so eine Zeit geben wird, wie es sie noch nie gegeben hat, während die Hochzeit des Lammes im Himmel stattfindet, da werden wir eben 7 Jahre beim Herrn sein im Himmel und werden dann mit ihm auf die Erde zurückkommen, um dann mit ihm hier auf der Erde 1000 Jahre zu regieren. Das sagt uns die Bibel. Wir werden den gleichen Leib haben, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung, wie Jesus ihn haben wird, wenn er von Jerusalem aus die Welt regieren wird, 1000 Jahre lang in diesem 1000-jährigen Friedensreich. Also wir werden, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, auch da träume ich ein bisschen davon, spinne schon. Ich mache mir da keine großen Gedanken, dass ich Australien und Kanada und so noch nicht gesehen habe. Ist eigentlich auch fast schade ums Geld. Gut, wer es sich leisten kann, kann es machen. Aber im 1000-jährigen Reich werden wir mit dem Körper, den Jesus hat, in einem Augenblick von A nach B kommen. Und ich kann auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt möchte ich nach Kanada, jetzt möchte ich auf die Seychellen, jetzt möchte ich nach Südafrika, um dort zu gucken, nach dem Rechten zu gucken. Wir werden ja mit Jesus regieren. Ja, es klingt wie Märchen aus 1001 Nacht, aber es sind weder Märchen noch 1001 Nacht, sondern es sind Tatsachen, die in der Bibel stehen. Jetzt gut, nicht mit den Seychellen und mit Fliegen und so weiter, aber dass wir Jesus gleich sein werden. Das heißt, bei der Entrückung werden wir verwandelt werden. 1. Korinther 15, ihr könnt das gerne nachlesen. Das ist das große Kapitel von der Auferstehung. Grundsätzlich spricht da Paulus von der Auferstehung. Wir werden also einen Auferstehungsleib bekommen, den wir uns gar nicht vorstellen können bei der Entrückung. Das sagt also die Bibel sehr, sehr deutlich. Das vielleicht so in groben Zügen, was bei der Entrückung geschieht. Und wir dürfen gern unserer Fantasie Raum geben, natürlich soll sie der Bibel entsprechen, steht jetzt auch nicht so viel in der Bibel, aber ich denke, in gewisser Weise können wir unserer Fantasie Raum geben, wie das ungefähr sein wird. Und ich denke, je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr freuen wir uns darauf, umso mehr werden wir aus dem Schlamassel dieser Welt auch ein Stück weit herausgehoben, umso mehr wird die Hoffnung in uns wachsen. Ich komme noch gleich beim dritten Punkt dahin. Wann wird die Entrückung sein? Wann findet die Entrückung statt? Nun, ich kann es euch ganz genau sagen. Ganz genau. Haargenau kann ich es euch sagen. Und zwar haben wir es hier gelesen, steht ja in der Bibel, wann Jesus wiederkommt. Ganz genau. Und zwar, wenn der Befehl ergeht, wenn Gott den Befehl gibt, nicht früher und nicht später. Wenn Gott den Befehl gibt, wird die Entrückung stattfinden oder wird Jesus kommen, um seine Gemeinde zu holen. Niemand weiß Zeit oder Stunde, Jesus weiß es auch nicht, er wartet auf den Befehl des Vaters. Aber hier heißt es, wenn die Stimme des Erzengels erscheinen wird und die Posaune Gottes, von der Posaune steht interessanterweise auch in 1. Korinther 15, Vers 52, also eine absolute Parallele dieser beiden Stellen, dann wird Jesus sich aufmachen. Dann wird die Stunde da sein. Ja, sagen manche, naja, aber in der Bibel steht, dass ich noch manches erfüllen muss, bis Jesus wiederkommt. Es muss sich absolut nichts mehr erfüllen. Das ist das nächste Ereignis, das stattfinden wird. Da sagt jemand vielleicht, naja, aber in Matthäus-Evangelium in Kapitel 24, in dem Kapitel, das du gerade erwähnt hast, steht doch in Vers 14, dass zunächst einmal allen Nationen das Evangelium verkündigt werden muss. Das Evangelium vom Reich steht dort. Auch da ist ja zu überlegen, was ist das Evangelium vom Reich? Ist das das Evangelium der Gnade? Das Evangelium vom Reich ist die Botschaft, dass Gott König ist, dass Gott regiert. Das ist das Evangelium vom Reich. Und das wird allen Nationen verkündigt werden. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir entdecken, dass auch nach der Entrückung umso mehr das Evangelium verkündigt wird. Und gerade von Israel, von diesem Rest, der dann Jesus als Messias erkennen wird, in der Offenbarung wird uns sogar eine genaue Zahl gesagt, 144.000, 12.000 aus jedem Stamm, die werden dann in der ganzen Welt das Evangelium ihres Messias, den sie gerade erkannt haben, verkündigen. Und es werden viele zum Glauben kommen, aber sie werden ihr Leben auch um Jesu willen lassen müssen. Und im tausendjährigen Reich wird erst recht verkündigt werden, dass Gott König ist, das Evangelium vom Reich. Also wird noch nach der Entrückung viel, viel, viel Evangelium verkündigt. Allen Nationen, erst recht mit der Technik, die da vorhanden sein wird. Also diesen Vers auf die Entrückung zu beziehen, wäre ein großer Trugschluss, denn dort steht nicht, und dann wird die Entrückung kommen, sondern dort steht ausdrücklich, und dann wird das Ende kommen. Die Entrückung ist noch lange nicht das Ende. Also wir müssen die Bibel sehr genau lesen. Ich merke, dass sich viele Christen fälschlicherweise auf diese Stelle berufen und sagen, nee, ach, bis Jesus wiederkommt, da sind noch so viele Völker, die das Evangelium hören müssen. Und übrigens, mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist es gar nicht mehr so unmöglich. Man kann sogar sagen, heute kann weltweit das Evangelium allen Stämmen, selbst im Urwald, verkündigt werden. Also es wäre ein Trugschluss, sich darauf zu verlassen, Jesus kommt noch lange nicht. Im 2. Petrusbrief heißt es, der Herr säumt nicht mit der Verheißung, 2. Petrus 3, Vers 9, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also Gott zieht diesen Zeitpunkt, wo er den Befehl gibt, wo Jesus wiederkommen wird, den zieht er nicht einfach so grund- und sinnlos in die Länge, sondern Gott hat einen Plan und Gott möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden, aber Gott hat grundsätzlich einen Plan mit der Weltgeschichte, mit der Heilsgeschichte, mit der Universumsgeschichte, mit seiner Geschichte überhaupt. Und darum dürfen wir sicher sein, dass es dann geschieht, wenn Gott das sagt. Und ein paar Verse später in 1. Thessalonicher 5, in Vers 2 heißt es zum Beispiel, da nimmt weiter Paulus Bezug auf dieses Ereignis und sagt, dieser Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb kommt unangekündigt, unverhofft. Er kommt dann, wenn keiner damit rechnet, es sei denn, dass jemand Wächter ist, dass jemand aufpasst. Und für uns als Kinder Gottes, wenn wir wachen und vorbereitet sind und diesen Tag herannahen sehen, wird dieser Tag nicht wie ein Dieb in der Nacht kommen, sondern er wird uns erfreuen. Er wird uns zwar überraschen, aber im guten Sinn, dass wir uns darüber freuen und dass wir einfach wissen, jetzt ist in Erfüllung gegangen, was Jesus uns vorausgesagt hat. Beim Militär, ich habe die Militärzeit in Rumänien gemacht, da hatten wir immer wieder mal Wachdienst. Sommer und Winter, Tag und Nacht musste die Kaserne bewacht werden, ringsherum, außen und innen. Und da hatte ich auch manchmal im tiefen Winter bei Schnee und Eis und Kälte 3 Stunden Wachdienst draußen am Zaun der Kaserne mit der geladenen Kalaschnikow mit scharfer Munition. Selbst die Ablösung musste mit Passwort geschehen, einfach zur Sicherheit. Man musste sich das Passwort sagen, damit man weiß, es läuft alles mit rechten Dingen zu. Uns hätte niemand überraschen können. Wir mussten wachsam sein. Wir mussten auf der Hut sein. Der Dieb konnte uns nicht überraschen, weil wir gewacht haben. So soll es auch für uns Christen sein in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus. Wir befinden uns also hier in einem Provisorium, in einem Übergangsstadium. Das Eigentliche kommt noch. Und schon von Menschen des Alten Testamentes, wir haben nicht die Zeit, uns damit zu beschäftigen, heißt es, sie wussten, dass sie auf dieser Welt Fremde sind. Lasst uns mal auch Hebräer 11 zu Hause lesen, das ganze Kapitel. Vielleicht beschäftigen wir uns ein andermal damit. Das Eigentliche kommt für uns noch und darum sollten wir auf diesen Augenblick vorbereitet sein. Und dann bin ich beim dritten Punkt und schließe dann damit ab, so sehr ich ihn kürzen muss. Was heißt nun wirklich Advent? Was heißt nun wirklich Advent? Advent bedeutet eben Erwartung, Spannung, Vorbereitung. Und ich komme noch einmal auf das Bild der Braut zu sprechen, weil es einfach das Bild ist, das von der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde spricht. Eine Braut ist vorbereitet auf ihren Bräutigam. Sie wartet auf ihn, dass er kommt. Sie hat den Hochzeitstag als den größten Tag der nächsten Zukunft vor Augen. Wenn ich da schon nur denke an unsere Töchter, wie die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet haben, also das war unfassbar. Tag und Nacht, denke ich, haben sie nur davon geträumt und sich überlegt, wie sie es noch schöner schmücken können und wie sie sich noch schöner für den Bräutigam vorbereiten sollten oder können. In Offenbarung 19, Vers 7 heißt es, ein ganz kurzer Satz, natürlich im Zusammenhang der Hochzeit, die stattfinden wird im Himmel, aber da heißt es, seine Braut hat sich bereitet. Offenbarung 19, 7. Seine Braut hat sich bereitet. Und darum ist das Wichtigste, was wir tun können im Blick auf die Entrückung, im Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn, dass wir uns so vorbereiten, wie eine Braut das tut. Dass wir unsere Liebe, unsere Beziehung zu Jesus am Brennen halten. Dass wir immer wieder Holz nachlegen, will ich mal bildlich sagen. Dass wir darauf achten, dass sie durch nichts gestört wird. Und zwar je länger, je mehr. Je mehr sich der Tag naht, umso eifriger das zu tun. Und wie traurig ist es, dass Jesus selbst sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Meine Güte, genau das ist die Gefahr. Dass die Liebe untereinander erkalte, dass die Liebe zum Herrn erkalte. Und das sagt er von seiner Gemeinde. Darum finde ich, das ist mit das Bild, das uns Aufschluss gibt, wie eine richtige Vorbereitung auf die Entrückung stattfinden kann. Und ich weise nur noch auf einen Text aus dem 5. Kapitel hin. Also wir haben aus dem 4. Kapitel die Tatsache der Entrückung gelesen. Aber im nächsten Kapitel, darum sagt er, in jedem Kapitel spricht Paulus darüber, da heißt es in den Versen 4 bis 6, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Merkt ihr, da haben wir's. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und schon nur dieser Gedanke führt uns zu einem nächsten Schritt. Ihr könnt gerne dann selber darüber nachdenken, als Söhne des Lichtes zu leben. Ihr merkt, wir leben in einer Welt der Finsternis. Nicht optisch gesehen, aber der Finsternis im Blick auf Sünde, auf Gottlosigkeit, auf Durcheinander inzwischen, auf Chaos. Wir merken, wie der Feind am Werk ist, selbst bis in die Gemeinden hinein Chaos zu verursachen. Ja, er ist ein Durcheinanderbringer, so sagt uns die Bibel. Und leider gelingt ihm das auch in den Gemeinden, jetzt durch diese blöde Pandemie, will ich mal sagen. Aber der Feind bekommt gewonnenes Spiel, wenn er es fertig kriegt, uns in die Finsternis zu führen. Denn da kann er dann mit uns machen, was er will. Wir sind Kinder des Lichtes. Wir gehen mit offenen Sinnen durch das Leben. Wir hören Nachrichten. Wir vergleichen sie mit der Bibel. Wir beobachten die Zeichen der Zeit. Wir verstehen die Zeit. Wir lassen uns nicht auf Finsternis ein, nicht auf Sünde und nicht auf die Maßstäbe der Finsternis. Fällt mir gerade ein, im Psalm 1 heißt es, wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns die Gedanken Gottes übermittelt, der uns zeigt, was wichtig ist. Und dann heißt es hier, und nüchtern sein. Nüchtern sein ist auch so wichtig für unsere Zeit, mehr als je zuvor. Das Gegenteil von nüchtern bedeutet betäubt sein, verblendet sein, berauscht sein oder vielleicht auch fasziniert sein, eingenommen zu sein von irgendwelchen wertlosen, vergänglichen Dingen. Man kann sich so leicht berauschen lassen. Ich meine nicht Alkohol und Drogen. Sondern man kann von einem Auto berauscht sein, man kann von einem Haus berauscht sein, man kann von einer Frau berauscht sein oder die Frau von einem Mann und man kann von so vielen Dingen berauscht sein. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Das ist die Empfehlung, die Paulus hier gibt im Blick auf die Entrückung. Und dann, ich komme zum Schluss, Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten, mit dieser Gewissheit. Und das ist keine Vertröstung. Wir wissen ja, was Vertröstung ist. Da ist so ein billiger Trost, der eigentlich nicht viel mit der Wahrheit zu tun hat, sondern der einen eigentlich nur ein bisschen so oberflächlich ablenken will, damit man nicht immer mit irgendetwas Falschem beschäftigt ist. Nein, Trost ist im wahrsten Sinne das, was Gott uns versprochen hat. Bedeutet festes Vertrauen, bedeutet diese Sicherheit, weil es eine unerschütterliche Wahrheit ist, die Gott uns da verspricht. In seinem Wort grundsätzlich, aber auch im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Wir merken, tröstet einander bedeutet, ich bin für den anderen da, ich kümmere mich auch um den anderen, ich kümmere mich nicht nur um mich selbst. Und gerade in der heutigen Zeit, gerade in Pandemiezeiten, merken wir, wie auch da das Interesse aneinander nachlässt, die Gemeinschaft miteinander nachlässt, wie das Durcheinander und die Angst leider auch unter Christen zunimmt. Und wenn Paulus uns sagt, hört mal Leute, der beste Trost ist Gottes Wort und erst recht ist ein wunderbarer Trost, dass Jesus bald wiederkommt. Und darum haltet durch, will er uns sagen. Seid wachsam, seid nüchtern, aber seid auch treu bis zum Ende. Und die Treue wird belohnt. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das soll uns ermutigen. Unser Herr kommt bald. Lass es dir durch den Kopf gehen, lass es dir durchs Herz gehen, beschäftige dich mehr und mehr damit. Es gibt auch im Internet wunderbare Predigten darüber, klar mit Vorsicht zu genießen. Da muss man schon auch schauen, dass das, was die Menschen sagen, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Lies Bücher, gute Bücher darüber. Wie gesagt, Eine Braut bereitet sich auf die Hochzeit vor. Und wenn wir das nicht tun, dann könnte es sein, dass wir hier bleiben. Könnte es sein, dass wir unvorbereitet sind. Gott bewahre uns davor. Aber Jesus liebt dich so sehr. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Jesus liebt dich so sehr, dass er und Gott warten, dass du auch noch gerettet wirst, um auch noch zur Gemeinde zu gehören. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Jesus dich liebt und dass du eine Chance hast, wenn du sie wahrnimmst. Gesagt, wann diese Chance vorbei ist, weiß kein Mensch. Und darum ist es gut, heute als den Tag, den Gott uns noch geschenkt hat, wahrzunehmen als Tag des Heils. Preis sei Gott dafür, für seine Liebe, für seinen Plan und für seine Verheißungen. Seid fröhlich in Hoffnung, sagt Paulus im Römerbrief. Und das haben wir nötig in dieser Zeit. Und ich meine, gerade jetzt, wenn wir fröhlich in Hoffnung sind, werden Menschen uns fragen, hey, woher hast du das? Das will ich auch haben. Und ich wünsche uns, dass wir so ansteckend sind. Heute ist ja viel von Ansteckung die Rede. Lebe ansteckend, aber im guten Sinne, dass du Menschen ansteckst mit der Hoffnung und mit der Freude, die wir als Christen haben dürfen. Gott sei Lob und Dank dafür. Vater, so danke ich dir von ganzem Herzen, immer wieder neu, für dein Wort, das uns so klar Aufschluss gibt über deine Liebe und über deinen Plan und auch über deinen Erlösungsplan, gerade wenn wir auch bald feiern, dass du, Jesus, in die Welt gekommen bist. Danke, Vater, für diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du bald wiederkommst. Herr, hilf mir, mich je länger, je mehr darauf vorzubereiten. Segne auch meine Geschwister hier oder an den Bildschirmen, wo immer sie mitgehört haben. Herr, ich bete, dass du uns Gnade schenkst, dass wir die Prioritäten richtig setzen in dieser Zeit, dass wir das Wesentliche vom Unwesentlichen immer deutlicher unterscheiden können und dass wir sehnsüchtig darauf warten, dir zu begegnen. Danke für den Heiligen Geist, der uns dabei hilft. So bitte ich um deinen Segen in dieser Hinsicht, in Jesu wunderbarem Namen, Vater. Amen.